So, liebe Leute, möchte euch ganz herzlich nochmal begrüßen zum Lehrabend. Und es geht heute um das wichtigste Sache dieser Welt. Das ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Der, der ans Kreuz gegangen ist, für alle Menschen stellvertretend. Viele wissen davon, manche glauben es sogar. Für die meisten ist es irgendwie, haben wir mal gehört, oder eine religiöse Aussage und mehr nicht. Und ich möchte dieses Erlösungswerk mal ein bisschen genauer beleuchten, was das überhaupt ist und welche Auswirkungen es hat. Ich lese mal eine Schriftstelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, 28 bis 30. Da heißt es, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um ein Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Also wie jeder wahrscheinlich schon mitgekriegt hat, war das die Situation, wo Jesus schon am Kreuz hing und also dann dort oben verstarb. Das Interessante daran ist schon mal, dass die Schrift in Erfüllung gegangen ist. Alles, was Jesus jemals tat, war schon in den Schriften, in den Propheten niedergeschrieben. Auch so eine Kleinigkeit, dass man ihm da noch was zu trinken gegeben hat. Im Psalm 22, 16 heißt es nämlich, dass seine Zunge am Gaumen klebte. Ja, und darum wurde ihm da etwas gegeben. Oder wie es im 5. Mose 21 heißt, dass es schändlich ist, wenn jemand am Rüsttag oder am Sabbat an einem Holz hängt. Darum musste Jesus dann auch vorher runtergenommen werden. Darum gingen die Juden hin und baten bei Pontius Pilatus, dass sie den Leichnam noch abnehmen dürfen. So mussten all diese alten Schriften hunderte und tausend Jahre vorher geschrieben an dem Tag in Erfüllung gehen. Und es ist ganz interessant, wie Gott arbeitet und in welchen Zeitspannen das auch Gott dann arbeitet und denkt. Aber Jesus, als er am Kreuz hing, kurz vor seinem Tod, heißt es hier, er wusste, dass schon alles vollbracht war. Und dann sagte er noch, es ist vollbracht und er starb. Er wusste genau, was das sollte. Er war nicht zornig und was weiß ich, böse auf die Leute, die ihn da gekreuzigt haben. Er wusste, es muss so sein. Er musste dieses Leiden ertragen. Er sagte mal, diesen Kelch ertragen oder diese Taufe. Und jetzt wusste er, es ist soweit, ich habe dieses Werk vollbracht. Es ist geschehen. Und es ist so wichtig. Und dann heißt es eben, wie Jesus sagte, es ist vollbracht. Und ja, was ist? Was ist vollbracht? Oder wie wurde es überhaupt vollbracht? Ja, das war Gottes Gnadenplan zur Erlösung der Menschen aufgrund der Sünde Adams. Jesus wurde als Schuld- oder Sühneopfer eingesetzt für alle anderen Menschen. Das ist die Grundtatsache dieses Sterben am Kreuz. Die Bibel spricht sehr deutlich davon, ja, dass wegen der Sünde Adams alle Menschen nach Adam in die Stellung eines Sünders gesetzt wurden, egal ob sie gesündigt hatten oder nicht. Und genauso ist es durch das Werk Jesu Christi, dieses Erlösungswerk, dass jeder, der glaubt, wieder in die Stellung eines Gerechten versetzt wird. Ich lese mal ein paar Verse aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Im Römer 5, 16 bis 19 und 1. Korinther 15, 21. Da heißt es, Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde Adams allen die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte uns trotz unzähliger Sünden den Freispruch. Hat aber der Ungehorsam eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt? Und wie viel gewisser werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen. Es steht also fest, durch die Sünde eines Menschen, das war Adam, sind alle Menschen in den Tod und in Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen, Jesus Christus, haben alle die Chance zu einem neuen Leben mit Gott. Die Chance, das heißt nicht, dass es automatisch ist, aber es ist die Möglichkeit, die Chance für jeden Menschen, der dieses Evangelium von der Erlösung in Christus hört, der kann diese Chance annehmen, kann sie ergreifen und kann Leben empfangen. Dann geht es hier weiter im Vers 19. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, sollen alle, die glauben, von Gott freigesprochen werden. Und im 1. Korinther 15, 21, der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen, nämlich Adam, in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen, nämlich Christus, die Auferstehung. Die zentralste Botschaft aller Botschaften der Bibel, die Botschaft vom Kreuz. Das Erlösungswerk, das Jesus dort getan hat, nach dem Plan Gottes. Ja, Erlösung oder Errettung, das ist letztendlich das Gleiche. Diese beiden Begriffe werden in der Bibel geschrieben. Heißt Wiederherstellung, heißt Befreiung, heißt Heilung, heißt Leben. Ja, viele Menschen wissen das, sie haben schon mal das gehört. Aber es hat scheinbar keinerlei Auswirkung auf ihr Leben. Sie müssen genauso dahin leben wie alle anderen, die das nicht glauben, die noch nichts davon gehört haben. Es ist scheinbar kein Unterschied. Und das muss eigentlich die Leute stutzig machen. Da muss man sich doch ein großes Fragezeichen stellen. Warum? Der geht da ans Kreuz und macht da eine Erlösung sozusagen, ein Riesending, und es hat kaum Auswirkungen. Das kann so eigentlich nicht sein. Da könnte man ja ganz logisch sagen, na, das war jetzt auch umsonst. Es geht ja doch wieder alles so dahin wie vorher auch. Aber diese Frage, die müssen wir uns einmal genauer stellen. Es geht eben nicht genauso dahin wie vorher auch. Ja, und viele Christen, die es wissen müssten, haben dieses große Fragezeichen. Was soll das eigentlich? Naja, Ostern, da ist halt das Fest, wo das irgendwann einmal war. Weihnachten, das kleine Kind ist noch wichtiger geworden und vor allem die Geschenke und dann der Osterhase. Die Dinge sind wichtig geworden. Hauptsache ist, dass das Geschäft geht. Und das Wichtigste, das was tatsächlich geschah, ist an den Rand gedrückt worden. Das ist die schlimmste Sache. Sie läuft unter der Sonne. Ja, das ist ja schlimmer als eigentlich irgendwo ein Krieg. Wenn man es auf die Ewigkeit hin betrachtet. So schlimm ein Krieg ist oder eine Not. Aber wenn man diese Sache an den Rand drückt und nicht mehr beachtet, dann ist es die schlimmste Sache. Denn wenn jemand in einem Krieg stirbt, ist nicht schön. Wenn er aber ewiges Leben hat, dann ist dieser Kriegstod schnell vergessen, denn die Ewigkeit wiegt alles auf. Aber wenn jemand nur auf dieser Erde 70 und 80 Jahre im Wohlstand lebt und die Ewigkeit in der Hölle verbringt, dann dürft ihr euch diese Antwort selber geben. Und bei manchen hat eben dieses Erlösungswerk vielleicht ansatzweise Auswirkungen oder nur teilweise in bestimmten Bereichen oder hat vielleicht mal so ein kleines Gotteserlebnis gehabt, aber eigentlich schon lange nichts mehr. Und irgendwo meinen manche, naja, mit dem Jesus, ob das dann auch wieder noch so richtig ist oder ob das vielleicht mal Zufall war, die kommen alle ins Zweifeln. Ich sage, es gibt keinen Grund, das zu bezweifeln. Im Gegenteil, denn durch den Zweifel ist ja das Problem entstanden. Durch Glauben werden diese Dinge Realität. Und es gibt jede Menge Dinge, von die uns Jesus erlöst hat. Nicht nur, dass wir jetzt ewiges Leben haben, was ja grundsätzlich das Wichtigste ist, auch viele, viele andere Dinge. Und ich lese jetzt mal die Schriftstelle aus dem Jesaja 53, 3 bis 12 vor, wo dieser Prophet im Namen Gottes dieses Erlösungswerk schon angekündigt hat. Und da sind einige Dinge aufgeführt, wegen dem Jesus ans Kreuz gegangen ist. Also nicht nur wegen der Sünde, obwohl das das Wichtigste war. Jesaja schreibt, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch den Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und er wird seine Tage verlängern, und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist jetzt eine relativ lange Schriftstelle, aber steckt alles drin. Es steckt, alles ist vielleicht jetzt überzogen, aber sehr viel drin, was dort am Kreuz geschehen musste. Ja, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Kannst du dir vorstellen, dass es mit Schmerzen und mit Leiden verbunden war. Er war verachtet, man hat ihn verspottet, man hat ihn angespuckt, man hat ihn geschlagen, man hat ihm den Bart ausgerissen und, und. Jedoch, er tat es für dich und für mich. Unsere Leiden und Krankheiten und Schmerzen wurde ihm aufgelegt. Um unsere Sünden willen, um der Sünde der Menschheit willen, ist es geschehen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir nicht mehr dafür gestraft werden müssen. Denn die Strafe für die Sünde ist der Tod. Und dadurch, dass er verwundet wurde, geschlagen, gegeißelt wurde, dadurch ist uns Heilung ermöglicht worden. Das heißt, der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ja, und dass er dann starb, da heißt es hier, denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Es war eine Trennung geschehen. Er wurde in den Tod gegeben. Und er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt. Und deshalb wird er Nachkommen sehen. Deshalb ist es möglich geworden, dass wir Kinder Gottes werden können. Und er wird sich an der Frucht seiner Leiden, heißt es hier, sättigen. Und durch seine Erkenntnis, durch den Glauben an ihn, heißt es hier, wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Den Glaubenden zur Gerechtigkeit verhelfen. Ja, er ließ sich zu den Verbrechern zählen. Zu Rechten und zu Linken wurden tatsächlich zwei Verbrecher mit ihm gekreuzigt. Und er, der Gerechte, war mittendrin. Der, der noch nie irgendjemanden was tat und weder eine Sünde noch sonst irgendwas Böses begangen hatte. Der Gerechte, Gottes Sohn, hing zwischen zwei Verbrechern am Kreuz und starb dort. Ein Bild eigentlich völlig paradox. Aber eben, es musste so sein um unsretwillen. Es war einfach Gottes Erlösungsplan, dass es so geschehen muss. Dass ein Lösegeld bezahlt wurde für die Menschen, die von Gott getrennt waren, die in den Tod gegangen sind ab der Sünde Adams. Tod heißt hier getrennt von Gott, geistlicher Tod, nicht jetzt dieser irdische Tod, den irgendein Mensch mal erleidet, wenn er alt ist oder wenn er sonst an irgendwas stirbt. Das ist ja nicht gemeint. Das ist nur eine Folge davon. Vorher musste ein Mensch nicht sterben. Dieser Adam hätte nicht sterben brauchen. Auch nicht die Eva. Sie würden heute noch leben, wenn sie nicht gefallen wären. Die hätten das ewige Leben bereits gehabt. Ja, und es ging eben verloren. Und dann kam dieser Jesus und hat es zurückerkauft. Er musste ein Lösegeld bezahlen und dieses Lösegeld war sein Leben. Einer wie all die anderen. Ja? Kannst du dir vielleicht vorstellen, irgendeine Gruppe ist beisammen und sie stehen vor dem Tod, weil eine andere Gruppe sie eingesperrt hat und möchte sie umbringen. Und dann gibt es da von denen eine Bedingung, schickt uns euren Chef raus, gibt uns den, dass wir den massakrieren, dafür dürfen alle anderen freigehen und nach Hause gehen. Ja, wenn du das als Fernsehfilm vielleicht vorstellst, gibt es ja sowas. So ähnlich könnte man sich das vorstellen, wie Jesus für alle anderen Menschen das tat. Sozusagen, gib mir den raus und den Allerbravsten, den Allerbesten, den Obersten, und dann nehmen wir den sein Leben und die anderen dürfen rausgehen. So wie Barabbas zum Beispiel, der Verbrecher, freigelassen wurde und Jesus wurde an Pontius Pilatus überliefert, um ihn zu kreuzigen. Auch so ein Bild dafür. Jesus selbst, als er noch seinen Dienst tat unter den Juden, er sagte einen Vers, einen Satz. Er sagte, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und jetzt kommt's. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus sagte es schon im Voraus, dass er deshalb hier ist, dass er sein Leben gibt als Lösegeld. Ja, Lösegeld wird bekanntlich bezahlt für einen Gefangenen, für einen Gekidnappten oder für einen Sklaven, den man an anderen abkauft. Lösegeld. Jemanden rauslösen mit einem bestimmten Betrag oder einer bestimmten Sache, um ihn wieder in die Freiheit zu bringen. Und dieses Lösegeld war er selber. Ja, es konnte nicht mit Gold und Silber bezahlt werden. Denn du kannst nicht die Sünde mit Gold und Silber abwägen. Denn der Lohn der Sünde, sagt uns die Schrift, ist der Tod. Und Sündenvergebung geht nur über Blutvergießen. Und so musste ein Opferlamm dementsprechend eben geschlachtet werden. Und dies war dieser Mensch, Jesus Christus. Ja, er ging nicht als Gott ans Kreuz, sondern als Mensch. Es musste ein Mensch sein, um dieses Lösegeld zu bezahlen. Und dann sagte Jesus, es ist vollbracht. Jetzt ist soweit, ich sterbe jetzt und jetzt ist dieses Werk vollbracht. Es ist vollkommen geschehen. Er wurde getrennt von Gott und er starb am Kreuz und er ist auch dann wieder auferstanden. Das ist ja noch das Schönste an der ganzen Sache. Ja, das ist ja das Wunderbarste, dass er wieder auferstanden ist und lebt, und weil er auferstanden ist, werden auch wir eines Tages auferstehen, wenn nicht vorher die Entrückung geschehen ist. Ja, weil so wie er, auch wir. Ja, und diese Sache dort am Kreuz, wir wissen es, es ist vor circa 2000 Jahren geschehen. Darum meinen ja manche, das ist schon so lange her, es ist noch nichts passiert, es ist immer noch die gleiche Trarara. Was soll das? Wo ist hier eine Erlösung? Das ist die Frage, die die Menschen sich stellen. Und es wird mit den verschiedensten Begründungen angezweifelt. Ja, manche verleugnen es, ist ja gar nicht passiert, haben sich manche ausgedacht oder sie zweifeln es an, ob das dann überhaupt so war oder vielleicht was ganz anderes. Manche behaupten ja, dass dieser Jesus dann mit der Maria Magdalena ganz woanders hin ist und hat Familie gegründet. Es gibt die unmöglichsten Dinge, die schon erfunden worden sind. Es wird verdreht, es wird missachtet. Manche vergessen es einfach, weil es ihnen so unwichtig ist. Manche bekämpfen diese Sache sogar. Oder es wird bloß irgendwie vertheologisiert. Es wird mystisch irgendwie dargestellt mit komischen Bildern und Grabtüchern und was weiß ich, was alles hineininterpretiert wird. Und dann wird dann noch die Maria noch viel wichtiger dargestellt. Und irgendwo entwickelt sich dann bei den Menschen eine Gleichgültigkeit, ja, sozusagen Wissen, damals ja eh nicht. Ja, Wissen ist was anderes als Glauben. Und mit Wissen alleine wirst du auch keine Auswirkung dieses Erlösungswerks erleben. Denn Gott rechtfertigt den Glaubenden, nicht den Wissenden. Ja, man muss bloß gehört haben, es ist eine Art von Wissen, die dann ein Glaube werden muss, weil du kannst nicht dir eine Zeitmaschine kaufen und diese 2000 Jahre zurückreisen und mal nachschauen, ob das jetzt tatsächlich so war. Geht nicht. Du musst es glauben. Oder du sagst, no, glaub's nicht. Aber beides hat Auswirkungen. Niemand kann es ändern, die Sache. Das, was damals passiert ist, egal wie und was. Was einmal passiert ist in der Vergangenheit, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Du kannst es nicht ändern. Und diese Sache dort am Kreuz eben auch nicht. Das kann kein Mensch, egal wie mächtig der ist, egal wie böse der ist. Es kann auch kein Geist und es kann auch nicht einmal der Antichrist und der Teufel und sonst jemand. Niemand kann eine schon geschehene Sache verändern oder rückgängig machen. Es sei denn, er hätte eine Zeitmaschine, ja, was es ja im Fernsehen oft mal gibt. Aber die gibt es einfach nicht. Es geht bloß in der Illusion. Diese Sache ist so geschehen. Das ist mein Standpunkt und da stehe ich dazu. Die Schrift sagt es, ich glaube es und es passt so. Und es hat Auswirkungen auf mein Leben und auf das Leben von allen anderen, die dasselbe glauben. Es ist fest, es ist ein Fixum. Es kann nicht daran gerüttelt werden. Darum sagte Jesus, es ist vollbracht. Er wusste, es ist vollbracht. Er wusste, niemand kann es mehr aufhalten, niemand kann es mehr ändern. Und es ist komplett geschehen, dieses Erlösungswerk. Es ist ein vollkommenes Erlösungswerk. Es ist ein wunderbares Erlösungswerk. Ja? So wie alles von Gott hundertprozentig ist, und toll ist und wunderbar ist, von ihm gibt es nichts Schlechtes und es ist eine hundertprozentige Sache. Es ist einfach vollbracht. Genau so ist es geschehen und genau so ist es für den Glaubenden, für dich und für mich Gültigkeit. Ja, und diese Erkenntnis soll unseren Glauben, unser Vertrauen stärken und aufbauen. Egal, was du gestern getan hast, heute oder morgen oder was irgendwann noch passieren wird, es ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus für dich und für mich gekreuzigt wurde und dadurch dich und mich erlöst hat. Es kann niemand ändern. Da kann man jetzt ein bisschen uns festhaken. Das ist das A und O, das ist das Wichtigste. Auch wenn jemand versucht, dir das auszureden oder dir irgendwas anderes einzureden, damit ändert es nicht die Tatsache, dass es dort genauso passiert ist. Das musst du merken. Denn es wird immer versucht werden, dir das irgendwo zu verdrehen oder dass du zum Zweifeln kommst oder in einen Irrtum kommst. Es kann nicht verändert werden. Da ist so ein dicker Punkt dahinter gesetzt worden von Gott, das geht einfach nicht. So war es und so ist es und so wird es immer sein. Ja, wenn wir diesen Spruch nehmen. Das ist die Botschaft vom Kreuz, das ist das Evangelium Gottes. Die gute Nachricht Gottes. Ja? Paulus schreibt, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Ja, die glauben es nicht, die sagen so, Blödsinn, was soll das? Einer stirbt für uns, so Krampf. Die sagen, es ist Torheit. Uns aber, schreibt der Paulus, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt, es ist Kraft, es hat Auswirkung. Ja, und selbst wenn es dir in dieser, in diesem Zeitalter für dich in deinem Leben keine Auswirkung haben sollte. Spätestens dann, wenn du stirbst und zum Herrn gehst, hat es Auswirkung. Denn da gehst du nämlich direkt nach oben und der andere schnurgerade direkt nach unten. Und es gibt kein Fegefeuer, kein Zwischendrin und es nützt auch nichts, wenn demjenigen irgendjemand so und so viel heilige Messen aufschreibt oder sonstigen Ablass erkauft oder was weiß ich, was den Leuten schon alles eingefallen ist. Es gibt es nicht. Dem Menschen ist es gesetzt, zu leben und zu sterben. Und dann geht er entweder hierhin oder dorthin. Es gibt keinen anderen Ausweg. Darum soll das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, den Menschen gepredigt werden, damit sie gerettet werden. Der ganz klare Auftrag, den Jesus noch gab, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Geht hin in alle Welt, predigt dieses Evangelium der ganzen Schöpfung. Und jeder, der glaubt, wird gerettet werden und wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Er geht nicht in einen Wartesaal, wo er dann irgendwann durch die Hintertüre wieder rein kann. Gibt nicht. Wird auch nicht erfunden und wird auch niemals gebaut und wird auch Gott nicht irgendwann selber noch erfinden. Aber dieses Wort vom Kreuz wirkt in den Glaubenden. Es wirkt in den anderen nicht, es wirkt in den Glaubenden. Im Hebräerbrief steht geschrieben, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir schauen hin auf Jesus, auf den Gekreuzigten. Wir schauen hin auf diese Sache des Kreuzes. Wir schauen auch hin auf den Auferstandenen, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt auf dem Thron und herrscht und regiert in aller Ewigkeit. Dort sollen wir unsere Augen hinrichten, auf dieses vollkommene Erlösungswerk. Auf das, auf diese drei Worte, es ist vollbracht. Ja, und merkt es kann nicht verändert werden. Das ist das Allerbeste an der ganzen Sache. Es kann niemand mehr, kann einfach niemand mehr was dran rütteln. Tatsachen sind geschehen. Jetzt schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Was ist denn nun eigentlich vollbracht? Er hat es ja nicht gesagt. Er hat ja bloß gesagt, es ist vollbracht. Na gut, ein Erlösungswerk vom ewigen Tod zum ewigen Leben. Das ist das Wichtigste der ganzen Sache. Aber es sind noch mehr Dinge geschehen. Von der Verdammnis zur Gerechtigkeit. Er sagt, ihr seid jetzt Gottes Gerechtigkeit geworden. Er wurde als Gerechter zur Sünde gemacht. Wir, die Menschen, die Sünder, wurden zur Gerechtigkeit gemacht. Er hat uns vom Fluch zum Segen versetzt. Erlöst vom Fluch. Erlöst von allem Schlechten, was es noch gerade gibt. Es ist alles der Fluch, was schlecht ist. Und der Segen ist das Gute. Er hat uns vom Zweifler zu einem Glaubenden gemacht. Durch dieses Erlösungswerk. Er hat uns von Armut zu Wohlstand und manchmal sogar zu Reichtum gebracht. Von jeder Krankheit, von jedem Leiden und von jedem Schmerzen hat er uns erlöst und hat uns zur Gesundheit, zur Heilung und zur Wohlergehen gebracht. Es gehört alles in dieses Erlösungswerk hinein. Egal, wie schwerwiegend oder leicht die Krankheit ist oder der Schmerz oder das Leid. Er trug es. Er hat uns von Schwäche zur Stärke gebracht, von Niederlage zum Sieg, von Furcht, von Ängsten oder Todesfurcht hat er uns erlöst, damit wir mutig und tapfer und kühn sein können. Von Sorgen zu Sorglosigkeit, von Depression zu Lebensfreude, von Gebundenheit und Unterdrückung hat er uns in die Freiheit geführt. All diese Dinge hat er für uns erkauft, er hat Lösegeld bezahlt. Er hat uns auch befreit von der Herrschaft Satans, von allen bösen Geistern, von Dämonen, vom Machtbereich der Finsternis hat er uns herausgekauft in sein Reich hinein und hat uns gleichzeitig Herrschaft und Autorität über die anderen gegeben. Eine Riesensache. Und so viele haben Angst vor dem Teufel und vor diesen Geistern und wissen nicht, dass Jesus sich von dem Zeug erlöst hat, herausgekauft und gleichzeitig Autorität und Herrschaft darüber verliehen hat, in seinem Namen. Er hat uns eben von der Finsternis zum Licht versetzt, berufen. Von geistlicher Blindheit, damit wir geistlich sehen können. Von der Lüge zur Wahrheit, von der Unwissenheit zur Erkenntnis. Von der Torheit oder Dummheit zur Weisheit und Intelligenz. Von Unfähigkeit zur Fähigkeit, von Hass zur Liebe, von Habsucht und Geiz zur Freigebigkeit. Von aller Fleischlichkeit hat er uns freigekauft, damit wir geistlich sein können, was ja vorher schlecht möglich war. Er hat uns auch von allen irdischen Erblasten freigekauft, wo man oft denkt, naja, der ist eben so, weil der Opa oder der Vater oder der Urgroßvater oder sonst irgendjemand so und so war. Wenn es nichts Gescheites ist, auf Bayerisch, Jesus hat uns davon erlöst. Er hat uns nämlich zu seinem Erben gemacht. Zu Erben Gottes hat er uns gemacht. Und. Von allem, was nicht gottgemäß ist, hat er uns freigekauft, erlöst, hat mit seinem Leben Lösegeld bezahlt. Ja, auch von Menschenfurcht, von bösen und korrupten Menschen, er hat uns davon erlöst. Ja, wir denken oft, naja, schaut aber nicht so aus, ob das jetzt stimmt, was der sagt. In meinem Leben sind viele Dinge, die sind aber nicht so. Das ist jetzt dieses große Fragezeichen. Das ändert aber nicht die Tatsache, dass er es getan hat. Wenn du die Auswirkung noch nicht gesehen hast in deinem Leben, das ändert nicht die Tatsache, dass es trotzdem gemacht hat. Viele kommen eben auf die Idee, aha, das hat bisher bei mir noch nicht so funktioniert. Wahrscheinlich hat uns Jesus ja doch nicht von dem Zeug erlöst, weil es ja noch da ist. Auf was schaust du jetzt? Auf das, was vor Augen ist, oder das, was Gottes Wort sagt? Das ist die Glaubensentscheidung. Die Tatsache ist, dass das Erlösungswerk aber vollkommen und hundertprozentig geschehen ist. Und es muss nicht irgendwann noch ein Teil hinzugefügt werden oder noch verbessert werden oder noch fertig gemacht werden. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Sonst hätte er ja gesagt, ja, den ersten Teil habe ich jetzt. Er sagt aber nicht. Es ist vollbracht, war seine Aussage. Ja? Und schon der Jesaja sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, 1. Er sagt, ich habe dich erlöst. Durch Jesus hat er dich erlöst. Und dieser Startpunkt in deinem Leben wurde gesetzt, nachdem du das gehört hast, geglaubt hast und bekannt hast und du dadurch von Neuem geboren wurdest, zu einer neuen Schöpfung in Christus Jesus geworden bist. Das ist der Start dieses Erlösungswerkes, wie es für dich zur Realität wird. Ab diesem Ereignis kann das andere erst Auswirkungen bekommen. Und es wird große Auswirkungen haben auf dein Leben, wenn, das ist jetzt das, wenn du das glaubst, wenn du dich dazu bekennst, das aussprichst. Es gehört dazu. Der Glaube ohne sein zugehörendes Werk ist nämlich eine Todessache. Darum singen wir zum Beispiel dieses Lied immer wieder. Ich bin erlöst. Sind Glaubensbekenntnisse. Hoffentlich, wenn es bloß Lippenbekenntnisse ist, dann musst du schauen, dass du vorher wieder zurückfindest zum Glauben, damit, wenn du dieses Lied singst, das auch ein Glaubensbekenntnis ist und nicht nur ein gesungenes religiöses Lied. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, aber dieses und jenes und da bin ich noch krank und da fällt es am Geld und da ist noch dieses und da ist noch jenes und der Teufel. Das sind die Einwände, die von Menschen kommen. Die Schrift sagt im Hebräer 2,8, Gott hat alles unter seine Füße gelegt, indem er Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Ja. Es ist alles unter die Füße Jesu getan. Jetzt kommt der zweite Teil dieses Verses. Da steht, jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen noch nicht alles, wie es unter seinen Füßen ist. Aber es ist ihm trotzdem schon unterstellt. Ja? Das müssen wir wissen, damit wir nicht zum Zweifeln kommen. Denn der Zweifel bringt kein Ergebnis. Der Glaube aber bringt das Ergebnis. Auch wenn du es noch in deinem Leben noch nicht so siehst, dann musst du wissen, das, was dich peinigt oder wo dir das Problem ist, es ist unter Jesu Füße gestellt. Und du bist davon erlöst worden. Und dann nimm das als Bekenntnis her. Ja? Und dann wirst du bald sehen, dass es die Wahrheit war. Dann wirst du sehen, dass es ihm unterworfen ist. Man könnte jetzt diesen Vers hier nehmen und sagen, ah, jetzt sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Aha, hab's ja gleich gewusst, müssen wir eben dieses Kreuz wie wieder tragen. Wir armen, armen Menschen. Wir Erlösten, wir armen Erlösten. Noch nicht erlebt heißt noch lange nicht, dass es nicht real ist oder dass es nicht erlebbar ist. Und es sollte in der nächsten Zeit mehr werden, dass du mehr Dinge erlebst, wo Jesus dich davon erlöst hat. Das war jetzt falsch gesagt. Die Dinge sollst du nicht erleben, sondern die Erlösung sollst du erleben. Wie das weggeht, das, was dich heute noch bedrängt und bekämpft. Ich meine, es ist schon ein Stück daran zu sehen, dass wir bekämpft werden. Ja? Und rund um uns herum in der Atmosphäre schwirren diese Geister schon rum. Und diese Schöpfung ist eine gefallene Schöpfung. Das ist schon ein Stück Problem. Aber er hat uns trotzdem davon erlöst. Ja? Dürfen wir nicht vergessen, die vollkommene Erlösung zu sehen, das ist wieder ein bestimmter Tag, der genauso sicher kommen wird, wie der, als Jesus am Kreuz starb. Das steht schon in den Schriften und genau dieser Tag wird kommen. Und da heißt es, wenn der letzte Feind, der Widersacher weggetan wird, das ist der Tod, dann wird alles perfekt zu sehen sein. Da wird dieses vollkommene Erlösungswerk in allen Dingen zu sehen sein. Aber es geht genauso aufgrund dessen, weil Jesus vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde. Es muss nicht dann nochmal irgendwas Komisches passieren. Das, was dann passieren wird, ist eine Folge von dem, was vor 2000 Jahren am Kreuz passiert ist. Ja, Jesus muss nicht nochmal irgendwann kommen und mit Kriegsherr und Schwert und kämpfen und schlagen oder was weiß ich was alles. Es ist bereits vollbracht. Und aufgrund dieses Werkes dort am Kreuz wird auch der letzte Feind, der Tod, weggetan, wird auch der Antichrist verschwinden, der Teufel eingesperrt und eingekerkert. Es ist, genau so ist es. Denn Paulus schreibt an die Epheser, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Nicht werden wir, sondern haben wir. Wir haben es, wir haben diesen Scheck unterschrieben in der Tasche. Es gehört uns bereits. Und durch den Glauben wird es eingelöst. Und vollkommen eingelöst ist es dann, wenn eben dieser Jesus wiederkommt, wenn der letzte Feind, der Tod, diese geistliche Kraft, weggetan wird. Dann erleben wir diese volle Erlösung hautnah. Ja, aber jetzt, und das ist ja für uns momentan das Wichtigste, jetzt empfangen wir diese Dinge der Erlösung durch Glauben. Nicht durch Wissen, sondern durch Glauben in unserem Herzen und dem dazugehörenden Glaubenswerk, was in dem Fall das Bekenntnis dazu ist. Ja, so geschieht es und das wird natürlich von Mächten der Finsternis bekämpft, von religiösen Geistern und Lügengeistern, dass du das nicht glaubst und dass du das nicht bekennst und dass du eben dann nicht in diesem Vorrecht der Erlösung lebst. dann lebst du tatsächlich nur so wie die anderen auch. Teilweise zumindest. Wir können diese Dinge der Erlösung, dieses vollkommene Werk durch unseren Glauben empfangen. Erleben. Durch eine Überzeugung im Herzen und ein Bekenntnis mit dem Mund. Das ist unser Glaubenskampf. Jetzt sind noch eben Kräfte, die dem widerstehen. Die werden eines Tages voll und ganz weggetan. Ja, und wir rücken diesem Tag jeden Tag näher. Das ist auch noch eine gute Botschaft. Die Zeichen der Zeit deuten darauf hin, dass es näher rückt und dass dieser Jesus wiederkommen wird. Die Schriften bestätigen es. Aber wir können uns nicht auf etwas einlassen und sagen, naja, heuer noch oder im nächsten Jahr, maximal noch 2-3 Jahre. Behaupten ja Leute, es gab ja schon mal so eine Gruppe in Amerika, die haben sich da vom Militär abgesetzt auf so einen Berg und haben sich da hingesetzt und haben auf die Entrückung gewartet. Hat das meine Zeitung geheißen, aber es kam nicht die Entrückung, sondern sie mussten wieder einrücken. Sowas kann passieren, wenn man nicht auf die Schrift genau schaut. Oder wenn man irgendwelchen lügnerischen Geistern Glauben schenkt. Und an dieses Erlösungswerk müssen wir nicht bloß einmal glauben, sondern daran müssen wir jeden Tag glauben, solange wir hier auf der Erde marschieren, auf jeden Fall. Wenn es hinterher ausschaut, weiß ich nicht. Mit Sicherheit haben wir da kein Problem, daran zu glauben und das zu sehen. Das ist dann sowieso nicht mehr relevant. Jetzt hier auf dieser Erde müssen wir uns immer wieder zurückerinnern, immer wieder hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und sehen, dass es ein vollkommenes Werk ist. Und die Dinge, wo in deinem Leben Probleme sind, ganz besonders aus dem Licht der Erlösung anschauen. Dass man nicht sagt, oh mein, das tut ja so weh, sondern oh, preis dem Herrn, von dem hat er mich erlöst. Und wenn du mal etwas angestellt hast, sozusagen eine Sünde begangen hast, oh je, jetzt bin ich verdammt, jetzt muss ich in die Hölle, dann du schaust hin auf Jesus, er hat die Strafe getragen. Er vergibt mir wieder. Er stellt mich wieder auf den festen Grund. Er richtet mich wieder auf. Er hilft mir. Er hilft mir auch dann, wenn ich schwach war oder schwach bin. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und auch nicht versäumen. Ja, dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, schreibt der Paulus. Zuversichtlich. Warum? Weil er uns ja schon erlöst hat. Wenn du immer hinwarten müsstest auf einen, der jetzt einmal noch kommt und dann mich erlöst, dann ist es irgendwo in der Zukunft und heute hast du gar nichts davon. Aber wir schauen ja zurück, dass es bereits vollbracht ist und dann hast du schon was davon. Die Erlösung gehört dir jeden Tag. Ab dem Zeitpunkt deiner Wiedergeburt, wo du Jesus aufgenommen hast, wo du angefangen hast an ihn zu glauben und ihn auch bekannt hast als deinen Herrn, Erretter und Erlöser. Darum heißt er ja der Erlöser. Wenn der Erlöser wäre und hat aber nichts erlöst, na, dann wäre das der Titel ziemlich unangebracht. Oder Erretter oder Heiland wird er genannt. Und dieses Erlösungswerk hat Auswirkungen auf dein Leben in allen Bereichen. Nimm es an, glaube es, sprich es aus. Ich werde für die nächste Zeit mal ein Glaubensbekenntnis zusammenstellen. Vielleicht dann auch auf eine CD machen. Dann tut man sich da ein bisschen leichter. Und das ist so wichtig. Es gibt auch Bücher mit solchen Bekenntnissen für bestimmte Situationen, die wir da nutzen können. Aber es gehört dazu, das darf nicht vergessen werden. Viele sind an dem Punkt, habe ich schon gelesen, weiß ich eh, aber sie sprechen es nicht, sie bekennen es nicht. Und dann hat es wenig Auswirkung. Es ist ja schon gut, wenn man es schon gehört hat und wenn man es schon weiß. Aber da muss man dann auch handeln. Und dann wird Auswirkungen geschehen. Es wird was passieren. Wenn du sagst, der Herr ist mein Schutz und mein Schild, ja, dann hat es Auswirkungen, weil die Schrift es sagt, weil du das damit glaubst. Und das ist auch ein Teil der Erlösung, dass er dein Schutzschild ist. Kein Unglück, steht in der Schrift, wird meinem Haus nahen. So ist es. Und nicht, ja, aber wenn aber doch. Und kann aber passieren. Nein. Sagen wir nein, weil die Schrift etwas anderes sagt. Der Herr ist unser Schild, unsere Festung, unsere Burg, unser Retter und Erlöser. Lerne das Wort Gottes kennen und fange an, das Wort zu bekennen. Aber nicht bloß als Lippenbekenntnis, sondern als Glaubensbekenntnis, aus Überzeugung, aus deinem Innersten heraus. Und dann wird es geschehen, wie es im 5. Mose 28 heißt, wir werden aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Auf der vollen Bandbreite deines Lebens wird sich der Segen einstellen. Der Fluch wird aufhören. Die bösen und schlechten Dinge, sie werden zurückgedrängt. Sie müssen einfach aufhören. Und das ist dein Glaubenskampf. Das kann dir niemand abnehmen. Aber das Schöne ist, über diese Schiene kannst du wirklich all diese Dinge von Gott empfangen. Und du brauchst dich nicht dauernd auf irgendjemanden verlassen, der mal für dich betet oder der Gnadengabe, Geistesgabe wirksam ist. Es ist recht und es ist gut und es ist von Gott gegeben und es ist schön. Aber das Ziel ist es, dass du durch diesen Glauben an dieses Erlösungswerk deine Segnungen empfängst. Das Leben in Überfluss, das Jesus für dich erkauft hat, in deinem Leben zu sehen ist. Gut. Er hat es getan. Keiner kann es ändern. Keiner kann irgendwas dran rütteln. Und das ist das Schöne. Du kannst es entweder glauben oder anzweifeln oder verleugnen oder ablehnen. Alles hat Auswirkungen. Ich rate jedem, glaube es und glaube es noch mehr und glaube es in allen Bereichen und glaube es weiter, auch wenn die Umstände ganz was anderes sagen, weil so wird es bekämpft. Ja, es kann sein, dass du heute bekennst, der Herr trug all meine Krankheiten und Schwachheiten und Gebrechen und gerade morgen tut er was weh. Oh ja, was hat eh nicht geholfen. Das ist der Fehler. Dann hat der Widersacher sein Ziel damit erreicht. Wenn du es aber weiterhin als Wahrheit festhältst und bekennst, wird das Zeug verschwinden müssen und du stehst einen Schritt weit vorwärts. Lass nicht zu, dass dir sozusagen die Butter vom Brot wieder genommen wird, denn es ist bereits sozusagen aufgestrichen. Jesus hat es vollbracht. Es ist absolut die Wahrheit. Und wenn du was noch nicht erlebt hast, du kannst es erleben. Und wenn dir 100 Leute sagen, das stimmt ja gar nicht, das geht ja gar nicht, bei mir war es auch nicht so, dann sagst du, aber Gott sagt es und darum ist es so. Bei mir wird es so. Auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht. Vielleicht ist es sinnvoll, dich dann ein bisschen von den Leuten fernzuhalten. Ich meine, der Teufel schickt dir immer solche Leute, aber du brauchst ihnen ja nicht ins offene Messer laufen. Denen, die sowieso was anderes sagen als die Schrift. Dann bleib lieber du mit deiner Bibel und mit deinem Gott mal zeitlang in der Stille und in deinem Bekenntnis und in deinem Glauben. Und dann wird es sichtbar und dann kannst du wieder rausgehen. Und dann vielleicht fällt den einen oder anderen dann der Laden runter. Genauso. Denn der Herr hat immer recht. Ja, die Schrift sagt, alle Menschen sind Lügner, aber er ist keiner. Er kann nicht lügen, weil die Lüge ist nicht aus ihm, er hat auch keine, der Lügner ist eben der Teufel, der Vater der Lüge. Und ja, eben dieser wird beseitigt werden. Und er weiß, dass seine Tage gezählt sind. Und deshalb versucht er eben durch irgendwelche Attacken und Dinge, es rauszuzögern. Aber es nützt ihm nichts, denn es ist vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollkommen und hundertprozentig vollbracht. Amen.